Franzosen und Französinnen haben ihre Stimme zur EU-Verfassung abgegeben. Die Verfassungsbefürworter haben bis zum letzten Augenblick gezittert und gehofft, doch das kräftige Non war nicht überraschend. Nun werden in Brüssel die Knochen gezählt. Die Rede ist von einem schwarzen Loch, in das die EU jetzt fallen würde. Die Frage wird gestellt, ob eine Europäische Union ohne Frankreich denkbar sei. Und natürlich rätselt man darüber, was denn nun an dem Debakel genau schuld gewesen sein mag. Mitschuldig waren vielleicht die Gegner und Gegnerinnen dieser europäischen Verfassung. Mehrere tausend von ihnen feierten den Sieg symbolträchtig am Bastilleplatz in Paris, darunter Linksgewerkschafter, Kommunisten und Mitglieder des Netzwerkes ATTAC. Heike Hensel ist Sprecherin des Arbeitskreises EU bei ATTAC. Wir wollen jetzt die Verfassung mitgestalten, sagt sie im Interview mit Michael Liebler von Radio Z aus Nürnberg. Und sie erläutert die Kritik von ATTAC an der EU-Verfassung.
Wir haben uns natürlich auf drei Punkte konzentriert, die für uns entscheidend waren. Als globalisierungskritisches Netzwerk ist es die neoliberale Ausrichtung, die ja in der Verfassung verankert werden soll, in der neuen EU-Verfassung. Dann ist es die Militarisierung der Außenpolitik der EU und insgesamt das große Demokratiedefizit. Sowohl wie die Verfassung oder dieser Entwurf zustande kam, als auch was die zukünftige Rolle des Parlaments angeht und auch der Zivilgesellschaft in Europa.
Sozusagen das undemokratische Gesicht der EU, das sind ja immer die Hauptkritikpunkte. Jetzt wird auf jeden Fall bleiben die ökonomische EU, die wirtschaftliche. Heißt aber das Nein der Franzosen denn nicht eher, dass das Projekt Europa künftig noch mehr Schlagseite in Richtung Neoliberalismus kriegt, weil der Weg für eine Demokratisierung ja erstmal blockiert ist? Oder im Klartext, wäre eine Verfassung, mit der ATTAC unzufrieden ist, nicht besser als gar keine?
Das Problem ist, wenn man unter dem Strich schaut, was rauskommt, wäre eigentlich eine Verfestigung dieser neoliberalen Ausrichtung, immerhin bekommt sie Verfassungsrang, das muss man sich vorstellen, ein Wirtschaftssystem bekommt Verfassungsrang, dass diese Menschen, die sich zukünftig kapitalismuskritisch äußern, die eine offene, diese offene Marktwirtschaft kritisieren, wären Verfassungsfeinde. Also das hätte eine ganz neue Qualität und insofern würde sich einiges ändern, weil es auch ganz neue Bereiche betreffen würde. Es sollen ja die Dienstleistungen auch unter den Wettbewerb fallen. Es würde ganz neue Märkte öffnen, die ja unsere Daseinsvorsorge betreffen. Und dann würde sich die Situation für viele doch um einiges verschlechtern. Und es wäre vor allem ein irreversibler Prozess, weil das Argument, man hätte immerhin mal eine Grundlage und könnte noch einiges ändern, ist einfach falsch. Es ist pure Propaganda, man sieht es ja jetzt schon. Es soll ja nicht mal nachverhandelt werden, geschweige denn könnte im Nachhinein große Veränderungen durchgeführt werden. Da müssten alle 25 Staaten oder später auch 30 nochmal Einstimmigkeit im Ministerrat haben und nochmal alle ratifizieren. Also es würde auf Jahrzehnte etwas festgelegt, eine Verfassung, die wir so nicht akzeptieren können.
Der Punkt Militär war so ein ganz wichtiger Punkt. Sie haben ihn auch genannt. Was war denn da so die Kritik dran? Also ich habe jetzt einen Diskurs verfolgt zwischen einem Gegner und einem Befürworter. Und der Befürworter meinte, das sei ja eigentlich in der Verfassung die Nachrangigkeit des Militärischen schon festgelegt und festgelegt, dass das eigentlich schon eher so einen friedlichen Charakter haben soll.
Nee, umgekehrt. Also argumentiert wird auch von Seite der Bundesregierung, dass sozusagen zivile und militärische Mittel einen gleichwertigen Rang erhalten würden. Aber wenn man sich das genauer anschaut, dann ist es eigentlich konkretisiert, vor allem was die Militärpolitik angeht. Es wird eine Rüstungsagentur zum Beispiel eingerichtet, steht auch in der Verfassung, die zukünftigen Rüstungsprojekte koordinieren soll. Dann ganz bekannt ist ja durch die Friedensbewegungen auch viel thematisiert der Artikel zur Pflicht der Aufrüstung, also dass die Staaten ihre militärischen Mittel schrittweise verbessern müssen. Das erhält auch Verfassungsrang. Und wir sagen, da ist eindeutig der Schwerpunkt auf die Militarisierung, die Fähigkeit zur Kriegsführung der EU gelegt worden und während die zivilen Mittel sehr, sagen wir mal, im schwammigen Bereich bleiben. Es gibt keine zivile Agentur zum Beispiel. Es werden keine genauen Mittel benannt, wie zukünftige zivile Instrumente auch besser ausgestattet werden können. Da bleibt es sehr nebulös, währenddessen die Militarisierung doch ganz genau festgeschrieben wird.
Wenn die Franzosen ein bisschen ähnlich sind wie die Deutschen, dann werden sie sich möglicherweise mit den militärischen Aspekten gar nicht so stark befasst haben. Das Votum der Abstimmungsberechtigten kann ja auch alles Mögliche bedeuten. Es könnte auch sein, sein, dass die Franzosen und Französinnen in erster Linie ihre Unzufriedenheit mit der französischen Politik zum Ausdruck bringen wollten. Was ist denn Ihre Meinung? Was war der Hauptfaktor für dieses Nein?
Also ich selbst war ja auch in Frankreich mit einigen Veranstaltungen unterwegs. Wir haben auch eine große Demonstration auf der Europabrücke in Straßburg organisiert. Und von den Diskussionen weiß ich, dass die Militarisierung kein Schwerpunkt war in Frankreich, ganz klar. Aber die soziale Frage stand im Mittelpunkt. Und alle die Menschen, die ich getroffen habe, die kritisch gegenüber der Verfassung waren, die kannten die Verfassung und sie hatten sich damit auseinandergesetzt und sie haben sie deshalb abgelehnt. Also sie haben nicht einfach mal nur so eine Generalabrechnung gemacht. Das war sicher auch mit eine Stimmung. Immerhin wurde im letzten Jahr auch in Frankreich sowie in Deutschland massiv Sozialabbau betrieben. Die Arbeitszeit wird verlängert, es soll den Feiertag gestrichen werden. Es gibt viele Bereiche, wo die Franzosen, Französinnen unzufrieden sind und natürlich können Sie sich auch ausmalen, was es heißt, wenn ich diese neoliberale Politik im eigenen Land spüre, was für Auswirkungen das auf Sie hat, wenn es europaweit durchgeführt wird. Es ist ja ein Vorgeschmack, auch bei uns. Agenda 2010 ist ja integraler Bestandteil dieser europäischen Einigung im Rahmen dieser Lissabon-Strategie, die ja auch bis 2010 durchgeführt werden soll. Und insofern wissen die Menschen schon, was sie erwartet und haben in meinen Augen, und so schätze ich das ein, deswegen auch aktiv gegen diese Verfassung gestimmt.
Also Sie haben da so ein bisschen Luft geschnuppert von den Diskussionen, die da gelaufen sind. Es gab ja auch eine Kampagne, glaube ich, an der Attac direkt beteiligt war, ja. Le Fass Dunant.
Dunant, genau.
Genau. Glauben Sie, dass solche Aktionen von der Linken tatsächlich einen spürbaren Einfluss auf das Abstimmungsergebnis hatten?
Ja, Attac alleine hat über 2000 Veranstaltungen in Frankreich durchgeführt, hat eine Handvoll oder ein Dutzend Aktivisten nach Frankreich gesandt, die in vielen Städten, sowohl auf dem Land als auch in den Großstädten, sich beteiligt haben an Informationsveranstaltungen, an Kundgebungen, die auch örtlich von der Presse sehr positiv aufgenommen wurden. Es gab sehr viele Interviews, die mit den deutschen Aktivisten gemacht wurden. Und es war auch eine neue Qualität zu zeigen, es geht hier nicht um für oder gegen Europa. Das ist nicht die Frage. Es geht hier um Interessen in Europa und da vertreten wir andere Interessen als natürlich die politische Elite und wirtschaftliche Elite in Europa, die sich diese Verfassung, will ich mal sagen, salopp sagen, so zugeschneidert hat, um ihre Interessen zu vertreten. Und das müssen wir deutlich machen und das betrifft im Grunde jedes Land. Und da ist es gar nicht die Frage, ob wir jetzt für oder gegen dieses Europa sind, sondern für welches Europa wir stehen. Und da wurden wir, muss ich sagen, sehr positiv aufgenommen in Frankreich. Also einzelne Leute kamen völlig euphorisch zurück aus den Städten, sagten, ja, so tolles Erfolgserlebnis hatten sie schon lange nicht mehr.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie sind ja keine Gegnerin der EU an sich, auch nicht einer Verfassung, denn die ist ja dann auch notwendig für so eine demokratische Ordnung. Aber Sie kritisieren also die Inhalte und aber auch vor allem auch die Art und Weise, wie die Verfassung entstanden ist. Sehen Sie aber jetzt nach diesem Wochenende, nach diesem Nein überhaupt eine Chance, dass es einen Prozess in Richtung einer neuen und veränderten Verfassung gibt? Wie soll denn das ablaufen?
Also ich denke, wichtig ist jetzt vor allem eines, und das habe ich heute auch schon rausgehört an den Reaktionen, dass wir mit unserem Widerstand und auch mit den Kampagnen nicht nachlassen, was jetzt die nächsten Ratifizierungen bzw. Referenden angeht und auch mit den Forderungen, die wir konkret haben, an die Kommission, an den Ministerrat, weil wenn Herr Barroso jetzt schon sagt, Neuverhandlungen schließt er aus, dann ist es ja wirklich ein Demokratieverständnis, das ja nichts mehr mit Demokratie zu tun hat. Wenn hier die Mehrheit der Bevölkerung gegen diesen Entwurf stimmt, dann muss es eine Reaktion geben und zwar eine angemessene Reaktion. Und wir versuchen das mit unterschiedlichen Aktionen auch dann einzuklagen. Es wird sowohl von unserer Seite große Treffen geben. Wir wollen uns auch sichtbar und hörbar machen bei dem EU-Sommergipfel Mitte Juni, 16. 17. Juni. Da werden wir demonstrieren gehen. Und wir werden versuchen, uns auch ein Recht einzuklagen, an dieser Verfassung einiges zu verändern und diese auch neu mitzugestalten.
Das heißt, für Sie ist es auch wichtig, wie jetzt die weiteren Abstimmungen, da stehen ja noch ein paar an, aussehen werden. Als nächstes sind dann die Niederländer dran, bei den Polen ist, glaube ich, demnächst der Urnengang steht da an. Rechnen Sie denn damit, dass jetzt dieses Ergebnis hier in Frankreich den Ausgang dieser Abstimmungen beeinflusst?
Für die Niederlande kann ich es mir sehr gut vorstellen, weil es war doch eigentlich ziemlich, trotz alledem jetzt ein ziemlicher Clou. Und ich denke, die Niederländer haben schon gesehen, dass man damit auch was erreichen kann. Zumindest auch mal ein Zeichen setzen, dass wir uns kein Europa nur von oben wünschen, das gestaltet wird von oben und wir sollen es abnicken. Und ich könnte mir vorstellen, also so zumindest die sozialen Bewegungen, die es ja auch in Holland gibt, spüren schon ein bisschen so diesen Wind, den können sie vielleicht mitnehmen für die Abstimmung am 1. Juni. Also ich erhoffe es mir und kann es mir so im Moment, wie euphorisch die Gruppen hier sind, auch gut vorstellen.
Gibt auf jeden Fall Rückenwind, ja. Und heißt weitermachen. Ich bedanke mich bei Heike Henzel, sie ist Sprecherin des Arbeitskreises EU bei ATTAC. Dankeschön.